This time of year, a good hoodie is absolutely essential. But it's tough to find one that will last through the season. That's why the American Giant Classic Full Zip Hoodie is made to last a lifetime. So you can count on it to bring you comfort and warmth year after year. Slate Magazine called it the greatest hoodie ever made. And from cotton to zipper, it's made right here in the USA. With timeless style, heavyweight fleece, a double-lined hood, and reinforced elbow patches, you can depend on it for years to come. Snag the hoodie that will bring you comfort for life, the American Giant Classic Full Zip, and save 20% off your first order at American-Giant.com when you use code CLASSIC24 at checkout. That's 20% off your first order at American-Giant.com, code CLASSIC24.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Lust auf etwas Besonderes diesen Winter? Wie wär's mit unserem cremigen Eierlikör, verfeinert mit Orange und Nougat? Hergestellt aus regionalem Korn von Ähre, Bio-Eiern und einem Hauch Bourbon-Vanille. Perfekt als Geschenk oder einfach zum Genießen. Hol dir jetzt deine Flasche in der limitierten Sonderedition. Erhältlich in der Geschäftsstelle des Hamburger Abendblatts und online unter shop.abendblatt.de. Das Hamburger Abendblatt und Ährekorn wünschen dir eine gemütliche und genussvolle Winterzeit.
Ich sehe was, was du nicht siehst. Der Podcast über berühmte Bilder mit Alexander Klar, dem Direktor der Hamburger Kunsthalle.
Herzlich willkommen, ich bin Lars Heider.
Und ich bin Alexander Klar.
Und der eine ist der Direktor der Hamburger Kunsthalle, nämlich der Alexander. Also der Experte, muss man ja sagen, in diesem Podcast, lieber Alexander. Und ich hatte
Bist du immer noch nicht imstande, dich Experte zu nennen?
Nein, ich bin und bleibe, glaube ich, ein Laie. Ich weiß
Ach,
es
komm.
Nicht.
Nach 300 Seminaren oder wie viele wir jetzt gemacht haben?
Gilt das? Also ist man dann schon, ja. Ich hätte Lust, also wenn ihr mal jemanden sucht, so der Führung durch die Kunsthalle macht, lieber nicht. Ich hatte dich aber tatsächlich, kann man das sagen, vor eine nahezu unlösbare Aufgabe in der vergangenen Woche gestellt. Ich erinnere mich an Stichworte wie Steuer, Bürokratie, was habe ich noch gesagt?
Staatsgewalt.
Staatsgewalt. Und habe gedacht, daran scheitert er und will, bevor ich das Bild jetzt aufdecke, was du mir rausgesucht hast, das erste vielleicht von zweien. Ich schätze mal, dass du neigst ja immer dazu, zwei Sachen mitzubringen. Aber in dieser Woche, wie schwer war das?
Naja, ich denke natürlich immer erstmal Gegenwartskunst und denke, in welcher Kunst taucht denn sowas auf? Ich habe auch vergessen, in welchem Kontext wir drauf gekommen sind, das half dann auch nicht. Ich notiere mir das ja immer mit, dann gehe ich aus dem Studio raus und nach 3 Tagen habe ich vergessen, worüber wir gesprochen haben. Aber ich habe, mir ist dann was eingefallen, da werden wir jetzt drüber sprechen.
Nee, der Kontext war natürlich wie immer, dass wir ja auch oftmals politisch werden, insbesondere in diesen Zeiten, wo man ja eigentlich nicht anders kann, als politisch zu werden.
Vielleicht war das unser Thema, Steuer, Staatsgewalt und...
Ich kann mich ja immer allein darüber aufregen, und das tue ich hier auch gern nochmal, über die Frage, wie das denn sein kann, dass man zum Beispiel, wenn man jetzt ein freischaffender Künstler ist, ne, das sind ja viele von dir, die dann ja im Zweifel auch Mehrwertsteuer bezahlen müssen. Und da gibt es ja immer den schönen Beispiel, hat mir neulich ein Autor erzählt, der bei einer Lesung eingeladen war. Der Autor berechnet der Buchhandlung für die Lesung ein Honorar plus Mehrwertsteuer. Die Buchhandlung zahlt diese Mehrwertsteuer dem Autor. Der Autor führt diese Mehrwertsteuer sofort an das Finanzamt ab, woraufhin das Finanzamt diese Mehrwertsteuer nimmt und an die Buchhandlung zurücküberweist. Und da fragt man sich, hä? Geht's noch?
Hätte das gebraucht.
Übrigens, meine Lieblingsgeschichte zum Thema Bürokratie und hohe Steuern war ein Interview vor kurzem von Christian Lindner, also das wiederholt er in mehreren Interviews, wo er dann immer sagt, er sagt dann immer gern so, also es ist furchtbar in Deutschland mit der hohen Steuerlast, mit der hohen Abgabenlast und mit dieser furchtbaren Bürokratie. Und ich habe dann so bei mir gedacht, wenn ich jetzt der Interviewer gewesen wäre, hätte ich nochmal nachgefragt, sagen Sie mal, Herr Lindner, wer war eigentlich in den vergangenen 3 Jahren Bundesfinanzminister?
Aber gut, das ist Hebel der Macht, um das zu ändern.
Also wollte ich gerade sagen, also hätte das ja selber ändern können. So, was hast du mir mitgebracht zum Thema Steuern, Bürokratie und Staatsgewalt? Also ich versuche das Bild zu beschreiben. Hä? Ist das also? Also es ist ein Bild. Jetzt vom Aufbau her würde ich sagen, es ist in so 3 Teile. Wir sehen den Blick durch ein Waldstück. Links sind Bäume, rechts sind Bäume. Und man blickt auf so eine Art Lichtung hindurch. Und in der Mitte, in diesem Waldstück, das öffnet sich und öffnet sich zu einer Wiese. Dahinter kommt ein Fluss oder ein See. Und dahinter kommt, ist das ein Gebäude? Ja, es ist ein Gebäude, oder nicht? Es ist ein Gebäude. Also so ein bisschen wie, würde ich jetzt, weil ich das ja weiß, die Vorgaben, denke ich mir so, na, das könnte wahrscheinlich irgendwie ein Regierungssitz oder ein Parlament oder irgendwas sein, wo irgendjemand wohnt, also der was zu sagen hat. Da das ein älteres Bild ist, reden wir wahrscheinlich nicht von einer Demokratie, sondern das ist wahrscheinlich ein Bild vielleicht vor einem, nee, oder doch, vor einem, da muss jemand drin sitzen, der wohnt. Im Vordergrund sind ganz viele Menschen, die da, was tun die da? Die da mit gehörigem Abstand warten. Da sind Menschen auf Pferden, Menschen, die da sitzen, Menschen, die sich das angucken. Also es könnte auch sein, dass das so ein Ort ist, wo man hinfährt und sagt, oh, guck mal da hinten, oh, da wohnt er und hier das schöne Gebäude und so weiter. Dieses Gebäude, was von diesem Fluss so ein bisschen oder von diesem See so ein bisschen abgetrennt ist, steht ziemlich für sich allein und da sind so gut, nee, da sehe ich keinen einzigen Menschen jetzt irgendwie. Und dahinter sind das weitere Gebäude. Yeah. So im Horizont, ja. Also offensichtlich ist es eine Anlage, die sehr, sehr großzügig aussieht. Und man kann sich natürlich jetzt vorstellen, dass das etwas ist, was sich ein reicher Adliger, Kaiser, Fürst, König, was auch immer, gebaut hat von den Steuereinnahmen seiner Untertanen. Wobei ich finde, die da vorne stehen, also die auf den Pferden und die da sitzen, jetzt nicht so wie klassische Untertanen aussehen. Also die sehen jetzt nicht aus, als ob sie irgendwie verarmt wären, sondern die sehen eigentlich aus wie Menschen, die vielleicht auch dazugehören. Vielleicht gehören die auch alle dazu und haben nur mal so einen Ausflug in den benachbarten Wald gemacht. So vielleicht erstmal zur Beschreibung. Ich finde, das Bild hat einen klaren Mittelpunkt, das kann man sagen. Also man guckt einfach direkt in diese Lichtung und auf dieses Gebäude. Aber es ist trotzdem, wandert das Auge viel. Es ist nicht so wie bei anderen Bildern, dass man denkt, ah, ist jetzt das, worauf ich gucken muss. Und jetzt bin ich gespannt, was du dazu zu sagen hast.
Ja, also, wunderschön beschrieben. Ich sage einfach mal die Datierung, weil du ein paar Mal alt gesagt hast, damit unsere Hörerinnen eine Vorstellung von alt. Das Bild ist vermutlich irgendwo zwischen 1669 und 1680 entstanden. Und der Maler heißt Adam Franz van der Meulen, könnte auch seine Werkstatt sein, das weiß man nicht so genau, weil das eine große, üppige Werkstatt, eine Malereiwerkstätte war, die hat nämlich gearbeitet für den König aller Könige und wir nähern uns langsam der Staatsgewalt. Das in der Mitte, also das auf dem hellen Pferd ist eine Frau, bei der handelt es sich um Maria Theresa, die Infantin von Spanien, zu diesem Zeitpunkt aber bereits verheiratet mit dem Mann zu ihrer Rechten, mit dem, der sozusagen ganz im Zentrum, aber leicht hinter ihr auf dem dunklen Pferd ist. Hierbei handelt es sich um Ludwig XIV., von Gottes Gnaden französischer König. Und Staatsgewalt, das war fast schon ein bisschen zu einfach, den berühmten Satz kennen wir alle, der Staat bin ich, l'État c'est moi. Und sie befinden sich auf der Jagd, das ist, was man so macht als König. Und wir blicken auf das Gewässer, ist die Seine. Die ist schon durch Paris durchgeflossen, hat 2 große Schwünge gemacht am Bois de Boulogne vorbei. Wir sind hier in Saint-Germain-en-Laye. Das ist der Ort, in dem er geboren wurde. Das ist der Geburtsort Ludwigs des 14., des sogenannten Sonnenkönigs. Und was wir sehen, ist das Schloss, sein Geburtsschloss. Und die Verbindung, die ich dann hergestellt habe und über die wir uns jetzt vergnügt unterhalten können, ist diese, die Staatsgewalt der König, das Schloss, erstanden aus Steuern und wir können uns gleich unterhalten, wie sinnhaft Steuern sind, wenn sie Schlösser gebären. Und die Bürokratie, die siehst du um die beiden herum, denn im Absolutismus beginnt das, was wir heute Bürokratie nennen, nämlich sehr viele Staatsbeamte, die sich auf eine sehr, sehr, ich hoffe jetzt nicht, dass ich zu bürokratiekritisch rüberkomme, aber das sind lauter Leute, die sich selber genügen. Das heißt, jeder kriegt ein Amt, denn es gibt Ämter zu verteilen. Das ist natürlich in Hamburg und in einer Demokratie überhaupt gar nicht der Fall. Man könnte die Analogien vielleicht nachher mal ein bisschen untersuchen, aber in dem Fall ist es so, an dem Hof wollen viele Leute mit einer Tätigkeit ausgestattet werden, damit sie nicht auf doofe Gedanken kommen und daraus entsteht die Bürokratie. Und deswegen dachte ich, ist dieses Bild unglaublich geeignet, denn es stellt alle drei in sehr, sehr nettem Licht dar.
Das stimmt, wobei ich immer daran denken muss und jetzt auch, nachdem ich mich mehr so mit Bürokratie beschäftigt habe, dass die Bürokratie damals eine andere war als heute vielleicht.
Absolut.
Denn vieles, was wir als Bürokratie erleben, gerade in Deutschland und warum sie in Deutschland so ausufernd ist, hängt ja auch damit zusammen, dass wir möchten, dass es möglichst gerecht in unserem Staat zugeht, anders als damals. Und weil es gerecht zugeht, gibt es unglaublich viele Gesetze. Denken wir nur an die Steuergesetzgebung. Erzähle ich ja immer gern, 85% der weltweiten Steuergesetzgebung ist in deutscher Sprache verfasst. Und weil das so ist, also weil wir es sehr gerecht haben wollen, gibt es halt unglaublich viele Menschen, die dafür sorgen, dass es gerecht zugeht. Also insofern ist ja Bürokratie, man denkt immer bei Bürokratie, oh, ganz viele Zettel. Ja, die sind auch da und ganz viele Regeln, aber diese Regeln sind natürlich entstanden, weil wir als Gesellschaft irgendwie so viel Wert darauf legen, dass irgendwie keiner bevorteilt oder benachteiligt wird. Interessant finde ich deinen Ansatz eben, ist es richtig, und das ist eine tolle Frage, mit Steuergeldern solche Prunkbauten zu erschaffen. Und ich weiß nicht, wie die Antwort zu der Zeit ausgefallen wäre. Im Nachhinein muss man natürlich sagen, nehmen wir dieses Schloss oder nehmen wir Versailles oder denken wir an die Olympischen Spiele in Paris. Ja, ich meine, was für ein Glücksgriff, ne? Also wie klug waren diese Investitionen, von denen bis heute Frankreich, Paris und die Menschen dort profitieren und sei es nur, weil hunderttausende Millionen Leute sich das jedes Jahr angucken wollen.
Das stimmt. 119 Jahre nach diesem Bild haben die Franzosen selber eine andere Antwort gegeben, denn da haben sie erstmal Revolution gemacht. Interessant tatsächlich, also ich bin da auch immer zwiegespalten. Ich wollte jetzt auch hier nicht das Bürokratie-Bashing anfangen. Ich dachte, ich zeige mal eine ganz lichte Form von alter Bürokratie. Mich interessiert ja immer so ein bisschen auch die lustige Metaebene von solchen Dingen. Nämlich, dass die damalige Bürokratie sieht ja auch sehr nett aus. Du hast die ganzen Hofbeamten hier rum. Einer ist für die Falken zuständig, das sieht man rechts. Und dann hält ja jemand das Ross der Königin. Also die haben alle ein Amt. Das ist ja schon so, der Mensch schafft ja immer so ein bisschen die Gründe, warum es etwas gibt. Und das hier ist sehr, sehr farbenfroh dargestellt.
This time of year, a good hoodie is absolutely essential. But it's tough to find one that will last through the season. That's why the American Giant Classic Full Zip Hoodie is made to last a lifetime. So you can count on it to bring you comfort and warmth year after year. Slate Magazine called it the greatest hoodie ever made. And from cotton to zipper, it's made right here in the USA. With timeless style, heavyweight fleece, a double-lined hood, and reinforced elbow patches, you can depend on it for years to come. Snag the hoodie that will bring you comfort for life, the American Giant Classic Full Zip, and save 20% off your first order at American-Giant.com when you use code CLASSIC24 at checkout. That's 20% off your first order at American-Giant.com. Code CLASSIC24.
Absolut, aber ist das Bürokratie oder sind das nicht einfach Diener?
Naja, es sind Diener, aber sie dienen dem König, der Bürokrat dient dem Staat. Ich gebe zu, das ist so ein Ritt am Abgrund entlang. Vielleicht sind wir drauf gekommen, weil ich mich das letzte Mal vielleicht beschwert habe über die Denkmalpflege oder sowas, weil zum Beispiel, das ist für mich so der Inbegriff fantastischer deutscher Bürokratie. Da gibt es tatsächlich ein Amt, was den Leuten erzählt, was schön sein soll, damit es bewahrt werden kann. Also ich bin in so einem mittelkleinen Clinch mit der Hamburger Denkmalpflege, weil ich möchte dieses Haus hier erweitern und die Denkmalpflege erzählt mir, wie das in schöner Weise geschehen kann. Und das Schlimme ist, die Denkmalpflege bekommt Recht und ich nicht. Und dann denke ich mir, Moment mal, wir sind das Museum, wir sind zuständig für Ästhetik, wir wissen sehr genau, was wir können. Und die Argumentation der Denkmalpflege ist mir völlig, also die ist nicht nachvollziehbar für mich. Die sagen nämlich, sie hätten gern etwas, was man möglichst nicht sieht. Aber ich argumentiere, wenn man etwas macht, dann muss man es doch sehen. Und da stehen wir im Clinch. Und gewinnen wird die Denkmalpflege und ich könnte die Wände rauf und runter gehen, ob dieses Unsinn.
Übrigens habe ich gelernt, dass es bei Denkmalpflege und Denkmalschutz nicht darum geht, um Schönes zu erhalten, sondern auch um Hässliches zu erhalten. Also um Dinge zu erhalten, die für eine gewisse Epoche irgendwie entscheidend sind. Aber ich kann natürlich verstehen, wie bei vielen Dingen, dass man immer denkt, oh meine Güte, irgendwie, wie kompliziert, wie schwer ist das, warum kriegt man solche Sachen nicht? Meine Lieblingsgeschichte, was heißt Lieblingsgeschichte, ist es nicht, habe ich es mal erzählt, ich musste mal Umsatzsteuer bezahlen und habe dann die Umsatzsteuer überwiesen an das Finanzamt und kriegte dann vom Finanzamt eine Mahnung und sagte zum Finanzamt, warum kriegt ihr eine Mahnung? Ich habe es auch überwiesen. Ja, ja, das haben sie auch. Ich sage, das ist auch das richtige Konto. Ja, ja, aber ihre Steuernummer ist falsch. Sage ich, okay, gut, dann können Sie das ändern. Nein, 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 wir überweisen Ihnen das jetzt zurück und dann überweisen Sie es auf dasselbe Konto mit der Mahngebühr, aber mit einer anderen Steuernummer. Und da habe ich gedacht, was soll das? Was haben wir euch getan? Und das ist, glaube ich, das, was man mit der Bürokratie und mit dem Verhältnis Staat und so hat. Und da muss mich man sagen, irgendwie, ja, man wahrscheinlich war das früher auch gerade mit dem Sonnenkönig nicht schön, aber er hat ja diesem Staat auch etwas gegeben, auf das man bis heute stolz sein kann. Ich weiß nicht, ob das für heutige Staatenlenker auch so gilt. Also, ne, also Ludwig der 14. hat, ich weiß nicht, ob der, wahrscheinlich hat er auch Menschen unterdrückt und ausgebeutet, gar keine Frage. Aber das, was er getan hat, war schon in großer Weise nachhaltig. Also künstlerisch nachhaltig auch, muss man ja heute sagen.
Auf alle Fälle, das Ding ist natürlich der Mantel der Geschichte, der Saum, der da drüber weht. Je weiter man in die Vergangenheit guckt, desto milder wird alles. Also selbst die übelste Repression unter Ludwig dem 14. ist ja vergeben und vergessen. Während dieses Bild gemalt wird, schmachten Oppositionspolitiker dieses Königs im Turme, in der Bastille, und das Bild entsteht trotzdem. Also ich glaube, das ist immer schwierig. Ich versuche ja schon immer so ein bisschen die Gegenwärtigkeit von bestimmten Dingen, mich zumindest dran zu erinnern, und das ist natürlich ein Staatsbild. Das ist im Übrigen eine Vorlage gewesen für eine Serie von Tapisserien, die dann in dem nämlichen Schloss Saint-Germain-en-Laye gezeigt werden sollten. Ich weiß gar nicht, ob sie jemals durchgeführt wurden. Und da konnte man, wenn man zum König ging, am König schon vorbeigehen, derweil er auf der Jagd ist. Also all solche Sachen sind natürlich eigentlich vollkommen absurd. Heute ist es eine pittoreske Szene aus der Geschichte der Welt. Schön, und wir gehen auch gerne in diese Schlösser. Wir vergessen natürlich immer, dass die Baustellen bevölkert waren mit Leuten, die sich nicht aussuchen durften, diese Baustellen zu bevölkern. Also da muss man nur vorsichtig sein, dass man so den mildtätigen Vergessensfilter wieder ein bisschen wegmacht. Ich versuche immer die Gegenwärtigkeit und denke mir, wir leben möglicherweise schon in einem der schönsten Staatsgebilde, denn wir beiden dürfen uns jetzt gerade über über das Finanzgebaren der Behörde aufregen und ich mich über die Denkmalpflege. Es gab halt Zeiten, wo, wenn man Kritik äußerte, man einfach im Turme landet. Insofern ist es immer relativ. Ich dachte nur einfach, das ist so ein schönes Bild von Staatsgewalt, dass man zuallererst mal gar nicht, man denkt da erstmal nicht an Staatsgewalt, aber hier ist tatsächlich die gewaltigste Staatsgewalt, die man sich je hätte vorstellen können. Der absolutistische Herrscher, auf den Wink eines kleinen Fingers von ihm sind Leute in den Abgrund gestürzt worden oder erhoben worden. Das ist schon Gewalt.
Das ist schon Gewalt, und dann fragt man sich aber, ich weiß ja, warum du es ausgesucht hast, hättest du es jemals ausgesucht und diesen Podcast mitgebracht, dieses Bild, wenn wir dieses Thema nicht gehabt hätten? Weil ist es ein Bild, wo man als Kunsthalle sagt, darauf sind wir stolz? Weil ich habe gesagt, so richtig, das Auge wandert und wandert, und ich würde es jetzt nicht zu den Top 30 Bildern in diesem Jahr zählen.
Ja, sagen wir so, jetzt können wir mal wirklich auf das Bild eingehen, darauf warten unsere Hörerinnen ja schon eine ganze Weile. Dieses Bild ist toll komponiert, denn es hat einen Vordergrund, das ist das Gefolge um den König auf der Falkenjagd. Du siehst rechts, reitet eine kleine Gruppe von 4 Reitern heran und einer trägt den Falken, der da schon flattert. Du siehst auch so pittoresk über den Vorder- bis in den Mittelgrund verteilt kleine Gruppen von Reitern. Das ist sehr schön komponiert, macht dieses Bild lebhaft. Dann hat er sehr summarisch den Mittelgrund gemacht bis zur Seine hin, und hinter der Seine, da kommt sozusagen der Hintergrund dieser Theaterszene, nämlich das Schloss mit seinen formalen Gärten. Das sind diese 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Reihen von Bouquets. Guck mal, ganz interessant auch, es ist unregelmäßig. Man merkt es aber erst, wenn man hinguckt, und unregelmäßig, das ist ja wieder so ein bisschen wie goldener Schnitt, das ist ganz aufregend. Dann kommen diese fantastischen Etagen von Gartenbebauung und oben drüber dieses breit hingelagerte Schloss, und dann kommen der sonnenbeschienene Nachmittag, also ein bukolisch-fürstliches Tableau, was wir da vor uns haben.
Was bitte ist bukolisch? Einmal kurz erklären.
Bukolisch-ländlich, das ist der Ja, Griechisch natürlich, kommt denn bukolisch her? Vom Stierkopf oder sowas? Also bukolisch ist ländlich.
Ländlich, okay.
Vergnügt ländlich, nein, oder nein, vergnügt nicht, aber es ist so pittoresk ländlich, ist bukolisch. Eine schöne Schäferszene könnte bukolisch sein. Damn, und ich müsste jetzt wissen, wo das, was der Bukus ist.
Irgendwie weil die Leute lieben das ja, das hat neulich wieder einer geschrieben, dass man in diesem Podcast ja auch Worte erfährt, von denen man nicht wusste, dass es sie gibt. Und das
ich
ist natürlich.
Das kann ich nicht übersetzen, wie böse. Na,
das ist natürlich allein dein Verdienst und nicht meiner. Aber ich habe dich unterbrochen.
Also es hat so was Idyllisches, aber gleichzeitig ist da drin die Staatsgewalt eingebracht. Ein sanfter Herrscher im vergnüglichen Reiten. Und dann erinnert man sich natürlich daran, woran bestand eigentlich das repräsentative Leben Ludwigs des 14. tatsächlich im Feste feiern. Der Tag begann für ihn ja mit dem Lever, dem Aufstehen. Da kam der gesamte Hof rein und sah ihm beim Anziehen zu und begleitete ihn dahin. Das ganze Leben des Königs war begleitet vom Hof und der Hof stand natürlich symbolisch für die Welt, für das Volk, für alle um ihn herum.
Die sahen ihn beim Anziehen zu? Das finde ich jetzt aber für, das ist mir jetzt kein Grund für mich dann irgendwie absolutistischer Herrscher zu werden.
Die Zeit war danach. Du musstest als junger Mann auch damit rechnen, dass wenn du verheiratet wurdest, dass da Leute bis in dein Schlafzimmer mitkommen, um nachzuvollziehen, ob du jetzt die Ehe mit deiner zu jungen Frau vollzogen hast. Idealerweise waren auch noch Reste von Blut zu finden, damit man auch noch beweisen konnte, dass das arme Mädchen vorher jungfräulich war. Also intimer am Leben eines Herrschers oder überhaupt am Leben anderer teilgenommen als im 17. und 18. Jahrhundert, im 16., 17., 18. Jahrhundert war wohl vorher und nachher nicht mehr. Danach kam das prüde 19. Jahrhundert, da wurde alles unkörperlich.
Aber das war dann ja auch fast schon urdemokratisch, so nach dem Motto, wie das heute in den USA ist, dass der amerikanische Präsident immer regelmäßig irgendwelche zum Arzt gehen muss und die Ergebnisse auch von Blutuntersuchungen dann praktisch veröffentlicht werden. Also das war dann
Volk
auch so.
Das Volk möchte Anteil nehmen an den Fairnessen. Übrigens, der Ludwig der 14. ist wahrscheinlich ein Psychopath geworden, weil er schon ganz früh mit schlimmen Dingen konfrontiert war. Unter anderem war das so, ich hoffe, ich irre mich jetzt nicht, aber es ist schon eher gewesen, der von seinem Volke als kleiner Junge im Schloss aufgesucht worden, weil die hatten Sorge, dass seine Eltern ihn verstecken, dass er krank wird, dass irgendwas mit ihm passiert. Und das wohlmeinende Volk wollte aber ganz genau sehen, dass der Knabe da ist und stürzte bis in sein Schlafzimmer. Und das hat ihn fürs Leben irgendwie schon ein bisschen gestört gemacht. Und dieses, auch die Präsenz von allen. Sein Hofstaat musste ja mit ihm dann später nach Versailles ziehen. Er hatte ein ganz tiefes Misstrauen gegen Paris. Und dass die eben alle bis zur Toilette bei ihm dabei waren, hat damit zu tun gehabt, dass so psychologisch er natürlich die auch alle vor Augen haben wollte. Da durfte niemand irgendwo hinten noch einen versteckten irgendwas gegen ihn planen. Das ist alles bildlich eingefangen, diese Psychologie.
Interessant finde ich es damals wie heute ja die Frage, wenn man so guckt auf die Herrscher, ne, damals absolutistisch, heute gewählt, mehr oder weniger gewählt, was auch immer, die Frage das Volk, also wir, wollen wir eigentlich, dass diese Herrscher in Gebäuden leben und Gebäude bauen, die repräsentativ sind? Und dann erzähle ich eine kleine Sache, die ich mal hatte. Ich habe mal in einem Verlag gearbeitet, da hat sich dann der Vorstand eher mal entschieden, dass alle Vorstandsmitglieder nur noch in so 20 Quadratmeter Räumen sitzen. Ne?
Ja, so. Da sitze ich gerade.
Ja, also, und ich fand's ehrlich gesagt, ich fand's irgendwie ganz lustig, aber auch irgendwie albern. Und ich habe auch gedacht, wenn jetzt hier der Chef des großen Konzerns kommt, dann ist es ganz witzig, wenn der mit dem Fahrrad kommt oder mit dem Golf, aber cooler ist schon, wenn es so ein bisschen prunkvoller ist. Und genauso fand ich auch die Diskussion über das Bundeskanzleramt in Deutschland, fand ich ein bisschen übertrieben, weil ich, ja klar, du möchtest doch einen Ort haben, das nicht die Macht des Einzelnen symbolisiert, aber die Macht und die Großartigkeit dieses Volkes. Die Frage also, war das damals auch schon so, dass die Menschen gedacht haben, nee, also ja, wir wollen schon, dass derjenige, der uns regiert, oder war das einfach nur, der hat das gemacht, verstehst du, was ich meine? Also das zieht sich ja über die Jahre hin zu sagen, ja, der Mittelpunkt unseres Landes, also da, wo die Macht sich zentriert, das soll schon was hermachen, ne?
Ja, also Ludwig der 14. ist ein ganz großer Bildpolitiker. Der hat von Anfang an verstanden, dass Zeremonien Bilder kreieren, die seine Macht sichtbar machen. Und er hat alles dafür getan, dass seine Macht in Bildern sichtbar wurde. Das ist bis hin zu den riesigen Perücken, die man trug, den Federbuschhüten. Die haben ja alle den Menschen größer gemacht, als er war. Die hohen Schuhe, auf die man gestiegen ist. Der selber war gar kein so riesiger Mensch. Der hat einfach lauter theatralische Instrumente verwendet, um wirklich aus sich was herzumachen. Und dieses viele Schlösser bauen, er hat es nicht erfunden. Man muss sagen, das französische Königtum ist seit dem Mittelalter sehr versessen darauf, prächtige Schlösser herzustellen. Vorher waren es große Burgen, dann wurden es prächtige Schlösser. Und übrigens, das Bundeskanzleramt, da kann ich ja nur voll zustimmen, da war ich ja heranwachsend. Und ich erinnere mich noch, dass das wurde ja gebaut unter Kohl, aber der Ersteinzieher war ja, glaube ich, dann Gerhard Schröder. Mhm. Und ich habe schon als junger Mensch nicht verstanden, wie der Gerhard Schröder sich dagegen gewandt hat, dass es groß ist. Davor war ja irgendwie die Bonner Republik immer alles eher so humane Größen und man hat sich nicht klar gemacht, dass man eigentlich einem mächtigen Staat angehört. Das habe ich erst von anderen erfahren, die irgendwann gesagt haben, ihr Deutschen, ihr seid ja die schwergewichtigste Macht in Europa. Warum sieht man euch das nicht an? Dann dachte ich mir, das ist interessant, vielleicht wollten wir ganz lange nicht, weil die Nationalsozialisten haben es uns ausgetrieben. Aber es ist ja wichtig, dass die anderen wissen, was wir von uns selber halten. Und wenn wir immer nur in kleinem Format arbeiten, ist das nicht günstig, weil dann werden wir fehleingeschätzt. Also muss man sich dem stellen. Und das hat der Herr Schröder, glaube ich, auch nicht so gern gemocht.
Naja, das war ja in allen Ländern so. Und bis heute, wenn du guckst, wenn du dann irgendwie bei Emmanuel Macron auftrittst, das ist ja auch alles andere als nicht prunkvoll. Selbst in Hamburg, ja, in Hamburg die goldene Regel, dass sozusagen, wenn Staatsgäste kommen, der Bürgermeister ganz oben auf die wartet. Der kommt dir nicht auf der Treppe entgegen, ja, sondern da musst du diese riesige Treppe hochgehen. Und dann wartet er da oben vor dem großen Festsaal und holt die Leute ab. Und das macht man ja nicht irgendwie, weil man so besonders nett ist, sondern um zu zeigen, was man hat. Ne? Und selbst in einer Bürgerrepublik wie Hamburg, wenn man sich das Rathaus anguckt, alle, die das zum ersten Mal sehen, sagen, ach so, das ist die hanseatische Bescheidenheit. Das haben wir ganz anders verstanden. Ja, das ist ein schönes Bild. Und hast du nächste Woche nochmal Steuern, Bürokratie?
Ich habe gedacht, ein barockes Gegenwartsbild mitbringen.
Was hast du dann nächste Woche? Machen wir einfach mal so. Hast du was mich
begeistert? Schau dir den Himmel an und ja, dann bringe ich was zu. Du zoomst jetzt mal in den Himmel rein, dieses Bild. Das nächste Woche zoomen wir aus dem Himmel raus.
So machen wir es. Bis zur nächsten Woche. Bis dahin. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Tschüss.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.
Back in 1980, 70% of clothing worn by Americans was made by Americans. Today, it's 2%. And the reason is simple. It's cheaper to make things overseas. But that doesn't change the fact that 2% of textile manufacturers have refused to give up on this country. And those companies deserve to be congratulated. I'm talking about companies like American Giant. American Giant controls every link in their supply chain, and that matters because when you buy from American Giant, you create jobs for people in factory towns all across this country. Look, I get it. Nobody wants a lecture. But if you want to see more companies make more things in this country, you got to support the companies who are already doing that very thing. This holiday, check out the clothing at American-Giant.com. Flannels, hoodies, t-shirts, and jeans made to last a lifetime. Support the 2% who are still making it here at American-Giant.com.